grüßt euch. Ja, Jesus, das Brot des Lebens, vielleicht habt ihr oft Predigten darüber gehört und Texte wie zum Beispiel aus dem 2. Mosebuch oder Johannes Kapitel 6, das ganze Kapitel, ich lade euch herzlich ein, auch das ganze Kapitel im Laufe des heutigen Abends oder dieser kommenden Woche mal durchzulesen. Ich grüße euch erstmal ganz herzlich und freue mich, hier zu sein. Jesus, das Brot des Lebens. Und der Text, über den ich jetzt predigen werde, steht in Kapitel 6 in Johannes Evangelium Kapitel 6, 47 bis 51. Und da steht geschrieben, Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ihr Lieben, der eben gehörte Text steht in einem großen Zusammenhang. Vorher wird erzählt, wie Jesus über 5000 Menschen satt macht, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Eigentlich wollte er sich mit seinen engsten Mitarbeitern zurückziehen, hat sich auf eine Auszeit gefreut, aber das Volk läuft ihm hinterher. Die Menschenmassen folgen ihm und er sieht ihren Hunger und fühlt sich für sie zuständig. Seine engsten Mitarbeiter, seine Freunde, die bezieht er mit ein in seine Versorgungsaktion. Die können sich das aber gar nicht so richtig vorstellen. Philippus rechnet eben mal so durch, über den Daumen gepeilt, braucht man, um all die Menschen zu versorgen, 200 Denare. So viel haben sie nicht, stellt er fest. Andreas findet einen kleinen Jungen, den schleppt er an und sagt, da, er hat 5 kleine Brote und 2 Dürrfische. Das reicht wohl für ihn, das ist seine Tagesration, sein Tagesproviant. Aber das reicht nicht für die vielen tausend Menschen, die da sind. Aber Jesus nimmt das Wenige, das Bisschen, das Kümmerliche, hält es im Vertrauen Gott hin, dankt dafür und spricht ein Dankgebet, lässt es dann austeilen und dann heißt es im Text, alle wurden satt. Stellt euch das vor, alle wurden satt. Es wird ausdrücklich festgehalten, jeder aß so viel jeder wollte. Da hat sich keiner aus Höflichkeit zurückgehalten und gedacht, naja, lass ich mal ein Fischchen übrig und so ein bisschen Brot übrig für die anderen. Nein, jeder aß so viel er wollte. Und am Ende blieben noch 12 Körbe mit Brot übrig. Und dann wird erzählt, wie die Leute reagiert haben angesichts dieser ungeheuren Versorgungsleistung, angesichts dieses Wunders. Sie sind schwer begeistert. Wart ihr schon mal richtig schwer begeistert? Heute seht ihr nicht so aus. So richtig schwer begeistert. Sein Wunder, das, was sie erlebt haben, lässt in ihnen Wünsche aufkommen. Sie denken über eine tägliche, dauerhafte Versorgung nach. Das wäre doch was, oder? So einen Brotvermehrer, den muss man sich warm halten. So einen Sattmacher lässt man nicht gerne mehr weiterziehen. Der ist wie ein Einkaufscenter. Rewe zum Beispiel, das rundum 24 Stunden geöffnet ist und alles gibt es in Hülle und Fülle. Sie versuchen ihn festzuhalten, so erzählt es Johannes. Sie wollen ihn zum Brotkönig küren. Morgens kann er ja Menschen zu Herzen gehenden Geschichten von Gott erzählen. Mittags vielleicht ein paar Heilungswunder, die gehen ihm sicher leicht von der Hand. Und abends gibt's wieder die gute, satte Ration mit Brot. Gibt's Nahrung für den Leib? Das wär's doch. Jesus, der sich zuständig erklärt für ein sattes und sorgenfreies Leben. Das ist es doch. Es gibt ja christliche Gemeinschaften und Gemeinden, die sich das wirklich auf die Fahne schreiben. Die sagen, mit Jesus im Gepäck wirst du eine tolle Karriere hinlegen. Bekommst eine attraktive Frau. Also da muss ich sagen, die habe ich schon bekommen. Gesunde Kinder. Ein großes Haus. Viel Money, viel Geld. Und natürlich bleibst du gesund. Und ihr Lieben, was ist, wenn ich krank werde? Was ist dann? Und wenn mein Geschäft keinen Gewinn abwirft oder ich mich um meine Existenz sorgen muss, was ist dann? Bin ich dann schuld? Liegt's an meinem Glauben? Liegt's an Jesus? Und Jesus sagt nein. Als er merkt, wie die vielen Menschen reagieren, macht er sich dünn. Er haut ab. Er zieht sich zurück. Als er merkt, dass sie anfangen, seinen Wundern, seiner Versorgung nachzulaufen und nicht ihn meinen, ihn als Person, verschwindet er. Ich bin vor über 45 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Damals war ich Schüler. Nach meiner beruflichen Ausbildung machte mir der Herr klar, dass ich Prediger werden sollte. Hier in diesem Hause war ich auch 9 Jahre. Die meisten kennen mich. Und ihr Lieben, in all den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten habe ich viel Bewahrung erlebt. Und Jesus hat mich auch gut versorgt. Jesus hat mich nie hängen lassen, wenn ich das manchmal dachte. Es gab auch Situationen und Zeiten, wo ich gedacht habe, Jesus lässt mich hängen. Aber es gab auch schmerzliche Einschnitte. Menschen, mit denen ich bis zu meiner Bekehrung zum Beispiel verbunden wusste, haben sich von mir abgewandt. Damals als junger Bursche, 17-Jähriger, 18-Jähriger, da habe ich auch gedacht, das ist aber schade. Vorher waren wir so dicke Freunde. Und dann, als ich anfing, von Jesus zu erzählen und auf ihn hinzuweisen und zu ihm hineinzuladen, zogen sich die besten Freunde zurück, die angeblich die besten Freunde waren. Wer Jesus wirklich nachfolgt, wird das auch erleben, auf die eine oder andere Weise. Und hat das vielleicht auch erlebt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Wochenspruch für diese Woche aus Johannes 12, 24, der uns durch diese ganze Woche begleiten darf. Ihr Lieben, Jesus bezieht das natürlich auf sich, aber er meint auch seine Jünger. Er meint auch dich und mich, wenn du zu ihm gehörst. Nachfolge hat auch mit Sterben zu tun und mit Loslassen. Ich trage meine Wünsche, ich trage meine Vorstellungen von einem gelungenen Leben, wie ich mir mein Leben mir wünsche, meine ganzen Ansprüche, die ich habe, die trage ich zu Grabe. Das heißt Nachfolge. Ich sage, Jesus, du sollst mir fortan sagen, wo es für mich weitergehen soll und wie es für mich weitergehen soll. Die Leute damals wollten nur gut versorgt sein. Sie suchten ein sattes Leben. Das wollen heute auch viele. Sie wollten nicht Jesus, sie wollten nicht ihm nachfolgen, sondern sie wollten durch ihn etwas haben, etwas bekommen. Und als Jesus da nicht mitmacht und weggeht, da laufen sie ihm trotzdem hinterher. Und dann kommt der eingangs gelesene Text zur Sprache, den ich vorhin gelesen habe, die Verse 47 bis 51. Jesus läuft dann nicht mehr weg. Er stellt sich dann hin und spricht diese steilen Worte. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Was für eine steile Vorlage, oder? Habt ihr euch das mal überhaupt mal zu Gemüte gemüht, dieser Satz? Immer, wenn ich diese Worte höre, Freunde, oder lese, denke ich, was für eine steile Vorlage, was für ein ungeheurer Anspruch. Jesus sagt, Ich bin in Person unvergleichlich. Ich bin göttlich, absolut lebensnotwendig. Jesus ist absolut lebensnotwendig. Ohne mich, sagt er, gibt's für dich keinen Himmel. Wow. Ohne mich gibt's für dich keinen Gott, der dir gnädig ist. Ohne mich gibt's für dich keine Vergebung deiner Schuld. Aber mit mir gibt's das alles. Es gibt einen himmlischen Vater, der dich in seine Arme schließt und dich zu seinem Kind erklärt. Mit mir zusammen lernst du, wie Vergebung geht. Durch mich bekommt dein Leben einen Wert, den dir keiner mehr wegnehmen kann. Keiner. Und Jesus sagt weiter, ihr müsst mein Fleisch essen. Ihr müsst mein Blut trinken, sonst habt ihr keinen Anteil an meinem Leben, an ewigem Leben. Ihr müsst mich ganz tief in euch hineinnehmen, in eure Existenz, in jeder Phase eures Lebens, wenn ihr dann auferstehen wollt zum ewigen Leben. Wer das nicht tut, der wird nicht auferstehen zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Haben die Menschen ihm bis hierhin geduldig zugehört? Manche haben auch vielleicht abgenickt. Andere vielleicht schon leicht mit dem Kopf geschüttelt. So haben sie nach diesen Worten endgültig nach Eindruck jetzt ist er übergeschnappt. Den Eindruck, jetzt ist er übergeschnappt. Jetzt dreht Jesus völlig durch. Was soll dieses anstößige Gerede vom Fleisch und vom Blut? Und viele, die ihm bis dahin nachgefolgt sind, wenden sich nun von ihm ab. Sie kehren ihm den Rücken zu, nicht nur die Feinde, nicht nur die Zweifler, die ja reichlich da waren, sondern auch die echten Jesus-Sympathisanten. Auch die verlassen ihn daraufhin. Jesus war und ist ein Anstoß bis heute. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Ich komme mit Menschen ganz leicht ins Gespräch, wenn es um Gott geht. Ja? Da komme ich ganz leicht ins Gespräch. Wenn es um Gott geht, das ist immer ein ganz gutes, gängiges Gesprächsthema. Das ist so schön allgemein. Jeder kann sich ein Bild von Gott machen. Jeder kann sich seinen Gott zusammenbasteln, zusammenschustern. Bei Jesus wird's eng. Jesus macht aus einer mehrspurigen Achterbahn, aus einer mehrspurigen Autobahn macht er einen ganz schmalen Trampelpfad. Und dann sagt er, den musst du gehen. Nicht nur, dass es eng wird, sondern dass Jesus auch sagt, und den musst du gehen, sonst keinen. Viele, heißt es, wenden sich von ihm ab, ab dieser Zeit. Es ist eine große Abkehr von Jesus. Und jetzt rennt er ihnen nicht hinterher, ja, und versucht sie zu überreden, dass sie bleiben. Ach, bleib doch! Er lässt sie gehen. Er lässt sie gehen. Er hält sie nicht fest. Bei Jesus ist immer ganz, ganz viel Freiheit, finde ich. Bei Jesus ist ganz, ganz viel Freiheit. Das ist für mich immer so ein Gradmesser. Wo Freiheit ist, wo ich mich frei entscheiden kann, da habe ich es mit Jesus zu tun. Auch in einer Gemeinde. Jesus gibt frei. Und er verhält sich auch völlig frei. Wie viele Leute wollen was von ihm? Wenn man in die Evangelien reinschaut, da kann man nachlesen. Viele wollen was von ihm. Die vielen Kranken wollen natürlich immer gesund werden, ist ja klar. Die Jünger, die wollen, dass er endlich einen Machtbeweis liefert, dass er mal so zeigt, was er drauf hat. Die Juden sagen, schmeiß die Römer raus, dann glauben wir, dass du Gottes Sohn bist. Ne? Übrigens, die Römer waren damals die Mächtigen. Und seine Familie sagt dann, blamiere uns nicht, Junge. Verhalte dich anständig. Die Pharisäer sagen, halte dich ans Gesetz. Und die fromme Elite sagt, respektiere uns, erkenne uns an als geistliche Autoritäten. Und das Volk, das hier in der Geschichte ihm nachläuft, sagt, gib uns Brot, Jesus. Mach uns satt. Sei unser guter Versorger. Und Jesus sagt, nein. Nein. Ich folge in meinem Handeln dem Willen meines himmlischen Vaters. Das allein ist meine Spur. Was Gott, mein Vater, im Himmel tun will, das will ich tun. Was die Leute so von mir erwarten und was ich tue, das muss sich nicht unbedingt decken. Das mit den Erwartungen ist ein großes Thema, Freunde. Als Pastor zum Beispiel muss man da auch immer wieder ran. Und es ist nicht leicht, sich davon frei zu machen, auch nicht in einer Krishona-Gemeinde oder anderen Gemeinde, wo man tätig ist. Oder vielleicht ist es gerade da umso schwieriger. Und darum bewundere ich Jesus. Wisst ihr warum? Er ist nicht menschenhörig. Wir sind oft menschenhörig. Jesus nicht. Er ist nicht angepasst. Aber er bleibt den Menschen liebevoll zugewandt. Er bleibt freundlich, aber auch klar. Und es ist gut, dass Jesus nicht alle unsere Erwartungen erfüllt. Das möchten wir doch so gerne. Ob privat oder in der Gemeinde, Jesus soll unsere Erwartungen erfüllen. Es ist gut, dass Jesus nicht alle unsere Erwartungen erfüllt, weil wir so lernen, was wirklich wichtig ist, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt und was wir wirklich zum Leben brauchen. Anders lernen wir es nicht. Jesus, der das Leben in Person ist, wendet sich zuletzt an seine Jünger. Sie sind nicht weggelaufen, wie die vielen. Die stehen da immer noch rum. Vielleicht haben sie sich einfach nicht getraut. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere von ihnen auch überlegt, ob er mit weggehen soll von Jesus. Jesus, der in ihr Herz sieht, erkennt das alles und der öffnet ihnen die Möglichkeit, auch zu gehen. Und das ist eine echte Möglichkeit. Er fragt sie ganz offen, nicht hier, aber an einer anderen Stelle, kann man nachlesen, wollt ihr auch weggehen? Wie er es wohl gesagt hat, sicherlich freundlich, einladend. Ihr dürft bleiben, ihr könnt aber auch gehen und nicht klammernd und festhaltend macht er das. Es bleibt euch überlassen, ihr dürft entscheiden, wollt ihr bleiben oder wollt ihr gehen? Es ist keine rhetorische Frage, es ist eine echte Frage, eine Frage mit einer Erlaubnis, es dann auch zu tun. Wollt ihr auch weggehen? Dann bitteschön, ihr könnt es. Ihr sollt frei sein, ihr könnt bleiben, ihr könnt auch gehen. Das kann sich, darf ich das mal so sagen, das kann sich kein Pastor leisten. Oder? Kein Pastor. So eine Frage zu stellen, das kann sich auch keine Gemeindeleitung leisten. Überhaupt keine Gemeinde so zu fragen, wenn du gehen willst, bitteschön, da hinten ist die Tür. So souverän, so freigebend, so ohne Druck, da kann man wirklich nochmal überlegen, was bedeutet dir eigentlich Jesus? Was bedeutet mir eigentlich mein christlicher Glaube? Was bedeutet der mir? Wie wertvoll erachte ich ihn? Was bedeuten mir eigentlich die Geschwister meiner Gemeinde? Wie wichtig ist mir das wirklich, dass ich eine Gemeinde habe? Oder komme ich nur aus Gewohnheit Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst? Bleibe ich einfach weg? Naja, heute ist ja der Radi da. Das sind die falschen Zuhörer jetzt. Aber andere, vielleicht hören Sie mich irgendwann mal. Ja, ich komme wieder. Irgendwann. Versteht ihr? So, manchmal geht man schon danach. Wer kommt denn? Wer predigt? Ach der, da kann ich auch zu Hause bleiben. Kennen wir das? Vielleicht ist dir das auch mal passiert. Bitte nicht den ersten Stein werfen. Wie wichtig sind mir meine Geschwister, Glaubensgeschwister? Und was tue ich unter den gegebenen Umständen, um es ihnen zu zeigen, dass sie mir wichtig sind? Werde ich kreativ? Ja, kreativ ist ein bisschen verpönt. Kreativ, jeder will irgendwie Kreativität. Ja. Aber oft ohne Jesus. Weil man meint, ohne Jesus, wenn man kreativ, da muss man gewisse Dinge außer Acht lassen. Versteht ihr? Und dann irgendwann mal ist Jesus ganz draußen. Die Kreativität ist wichtiger als Jesus. Dann steht er vor der Tür. Kreativität ohne Jesus verpufft. Nach ein, zwei Jahren oder drei Jahren, dann muss man wieder eine neue Kreativität haben. Man muss sich in den Gemeinden, und das schlägt man sich immer rum in der Gemeindeleitung, in den verantwortlichen Kreisen. Wie können wir noch lebendiger werden? Ne? Kreativer werden, dass noch mehr Leute kommen. Braucht ihr nicht. Obwohl, hier sind ja einige Plätze frei. Nur wenn ich die Kreativität in den Vordergrund stelle und andere Dinge und Fragen, die keine Frage wichtig sind, und Jesus nebenher einfach so mitziehe, dann müssen wir uns nicht wundern, Freunde, dass es so aussieht, wie es aussieht. Wie wichtig ist mir meine Gemeinde? Werde ich kreativ? Ich komme zu dieser Frage nochmal. Jesus sagt, ich will dein Lebensbrot sein. Ich will nicht Lebensmittel sein. Viele wollen Jesus als Lebensmittel sein. Nein, Jesus will nicht Lebensmittel sein, ich will Lebensmittelpunkt sein. Und er nimmt nichts von seiner steilen Behauptung zurück, der macht da keine Abstriche. Und dann wartet er freundlich, wie seine engsten Weggefährten, seine engsten Mitarbeiter, seine Jünger darauf reagieren und wie sie sich entscheiden. Und dann ist natürlich wieder Simon Petrus, ist ja klar, der sich zum Wortsprecher der anderen erklärt und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ehrliche Worte in großer Freiheit gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen kannst, wie das der Simon Petrus für die anderen elf sagt. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich weiß nicht, ob das deine Antwort ist. Ich weiß es nicht. Und wenn du sie so in deiner Sprache für dich so beantworten kannst, dann ist morgen wieder ein neuer Tag. Und dann musst du neu schauen, wie du es formulierst und ob du das so sagen kannst. Was willst du Jesus sagen, wenn er vor dir steht mit seinem Anspruch? Dass er dein Lebensbrot sein will, deine Nahrung. Ich wünsche uns allen, dass wir ihm eine ehrliche Antwort geben. In großer Freiheit gesprochen. Ich wünsche es, dass du ihm immer wieder eine ehrliche Antwort gibst. Und dass du ehrlich bist mit dir und mit den anderen. Es ist mir lieber, wenn Leute sagen, ich komme wegen dir nicht, wie jetzt drum herum zu reden, versteht ihr? Nee, wegen mir kommen viele, aber ja, aber dass wir ehrlich sind vor uns selber. Gott sieht doch tief hinein in mein Herz, wie ich es wirklich meine. Und wie oft steht es manchmal auf meiner Zunge auch, wo ich drumherum trickse und drumherum rede, aber nicht das Zentrum sage. Versteht ihr? Jesus gibt uns diese Freiheit. Das gilt dir und mir auch heute Abend. Auch für die kommende Zeit. Willst du bleiben oder willst du gehen? Willst du mit mir gehen oder willst du ohne mich gehen? Und viele, viele, wenn ich zurückblicke auf die 45 Jahre und auf die über 30 Jahre meines Dienstes als Pastor oder als Prediger, da muss ich ehrlich sagen, es sind von den vielen, die mal den guten Anfang gemacht haben und Jesus angefangen haben nachzufolgen, es sind viele nicht mehr in der Nachfolge. Aber das muss mich nicht jetzt bekümmern und traurig, natürlich macht mich das traurig, aber versteht ihr, Jesus sagt, ja, diese Freiheit hat jeder. Aber, und ich komme zum Schluss, die Konsequenz muss auch jeder ziehen daraus. Jesus zwingt niemanden. Jesus sagt nicht, du musst, damit du gerettet wirst, sondern er sagt, ich lade dich ein, geh drauf ein, lebe mit mir dein Leben, im Auf und Ab, weil wir in dieser Welt sind, aber lebe mit mir und am Ende bleibst du bei mir. Das verspreche ich dir. Und wisst ihr, ich freue mich. Ich freue mich, immer wieder auch so vorne zu stehen. Nicht, weil ich so sympathisch bin, das bin ich ja auch. Nein, sondern weil ich gerne von Jesus erzähle. Ich freue mich einfach zu predigen, Gottes Wort. Und einzuladen, macht weiter mit Jesus. Aufzurufen, lebt mit Jesus, ladet andere zu Jesus ein und geht mit ihm den Weg und ihr werdet einmal am Ziel sein in der Ewigkeit. Und da freue ich mich, den Lukas mal zu sehen, Andrea. Stellt euch mal vor, da werden wir nicht nur diese paar Mengenkel sein, da werden viel mehr Menschen sein. Da werden viele Menschen auch sein, die ich auch, ich darf das mal jetzt so sagen, die ich auch begleitet habe in all den Jahren meines Dienstes zum Beispiel, die ich auch zu Jesus geführt habe. Und einige werden vielleicht kommen und sagen, Radi, wenn du damals nicht gewesen wärst, von dem weiß ich jetzt vielleicht, jetzt weiß ich das gar nicht. Aber vielleicht werden sie sagen, Radi, wenn du damals nicht da gewesen wärst, wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Und das wünsche ich, dass das von einigen von, oder von euch auch dann irgendwann mal gilt. Dass einige kommen werden, die dann sagen werden, schön, dass du damals zu mir gekommen bist. Schön, dass du damals ein klares Wort gesagt hast. Schön, dass du mich damals eingeladen hast. Versteht ihr? Lasst uns zurückkehren in unseren Alltag. Es ist 6:10. Ab morgen geht es richtig wieder los. Unsere Arbeit wartet. Die Menschen warten. Und wir dürfen Jesu Zeugen sein. Jünger und Jüngerinnen. An dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und lernt immer mehr auch die Geschwister, Glaubensgeschwister zu schätzen, wie sie auch sind. Wir sind oft komische Kauze. Ja, aber lernt sie zu schätzen. Warum? Weil Jesus sie schätzt. Und er schätzt dich und mich auch. Er liebt sie genauso, wie er mich liebt und dich. Lasst uns miteinander an einem Strang ziehen. Lasst uns weitergehen mit Jesus. Und lasst uns das immer wieder sagen: Ohne Jesus kein Himmel. Ohne Jesus kein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Nur mit ihm gibt's das. Und lasst uns das hinausposaunen in unsere Umwelt, damit noch einige andere auch zu Jesus finden. Ich bete mit uns. Wir bleiben sitzen. Vater im Himmel, es ist schön, dein Wort zu hören. Es ist schön, dass du uns immer wieder ansprichst. Danke, Herr, dass du uns in Jesus so freisetzt, dass wir gerne kommen können, dass wir auch bleiben dürfen, dass du uns Gemeinschaft schenkst durch den Heiligen Geist, dass wir wirklich wissen, wer wir sind. Danke, dass du nicht klammerst, dass du nicht Grenzen setzt, sondern dass wir auch gehen können. Ja, wir setzen uns oft Grenzen. Wir setzen uns persönlich Grenzen. Manchmal ist das auch gar nicht so schlecht. Aber wir setzen auch Grenzen, auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Das möchte ich wieder neu lernen. Diese Freiheit, die du allein schenkst. Und wer in dir frei ist, der geht auch den Weg mit dir. Der weiß, wie wichtig es ist, in einer Gemeinde mitzuarbeiten, ohne irgendwelchen Druck und irgendwelche Grenzen oder Begrenzungen. Danke, Herr, dass du gut bist und dass du das Lebensbrot bist. Danke, dass du versprichst, wer von dir nimmt, wer dich annimmt, der wird ewig bei dir bleiben. Und ich freue mich, einmal bei dir zu sein in der Herrlichkeit. Und ich freue mich auch, all die wiederzusehen, die schon vorausgegangen sind oder dann auch nachkommen, nachrücken, wenn ich dann nicht mehr da bin. Wir haben es ja nicht in der Hand. Wir wissen nicht, wann wir aufhören, hier zu leben. Aber wir dürfen wissen, der Tod hat keine Macht mehr. Du hast den Sieg errungen. Der Durchgang wird dann kommen, wo wir dann rübergehen in die Ewigkeit. Danke für diesen Abend, danke für dein Wort, für die Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass du auch die Gemeinde hier segnest, jung und alt, dass du immer wieder ein gutes Miteinander schenkst und dass wir uns einander schätzen lernen, immer mehr schätzen lernen und dass wir füreinander da sind, einander immer wieder vergeben und miteinander an einem Strang ziehen, mit dir, Herr Jesus. Und so begleite du uns weiterhin, auch durch die kommende Zeit, und halte du schützend deine Hände über uns alle. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus. Wir beten dich an. Amen.